Wir sitzen, Herr, lebendiger Gott, jetzt hier in Kirchheim unter Teck im Jahr 2019. Und trotzdem glaube ich jetzt und will dafür beten, dass du uns durch deinen Geist wie in das Geschehen von damals richtig reinführst. Jeder, der heute hier ist, ob er schon lange mit dir geht, ob er erst vor kurzem eine Beziehung zu dir hat, aber auch besonders für diejenigen, die vielleicht noch gar keine lebendige Beziehung zu dir haben. Alle haben Platz am Kreuz. Und ich bete, dass wir erfasst werden von dem, was vom Kreuz ausgeht. Dass es eine Dynamis, eine Kraft ist. Ich bete selber für mich, Herr, dass es mich wieder auch neu packt, Herr. Dass es uns nicht einfach so cool lässt, Herr. Sondern dass es uns, unsere Herzen berührt, jetzt heute Nachmittag, und dass es Auswirkungen hat. Das bete ich, Jesus, du Gekreuzigter, aber auch Auferstandener, in deinem Namen. Amen. Können wir einander Amen? Amen. Amen. Genau. Jetzt muss ich es, ja genau, ich soll es noch einschalten. Ich möchte mit euch heute über diese letzten Worte Jesu am Kreuz, nicht nachdenken, das ist das falsche Wort. Also auch in dem Sinne, ich tue es ganz klein ein bisschen zurück, weil ich ein bisschen mehr Lauf brauche. In diesem Sinne, als würden wir hier zuhören. Diese letzten Worte Jesu am Kreuz, ihr wisst, es wurde schon in der Musik auf schöne Weise vertont, da gibt es wirklich klassische Konzerte über die letzten Worte Jesu am Kreuz, so wie sie in den Evangelien aufgeführt sind. Und diese Worte, die möchte ich uns heute näher bringen nochmal. Viele kennt ihr, aber wenn man die nochmal im Zusammenhang so sieht, dann macht es etwas, also mit mir hat es etwas gemacht in diesem Sinne. Eben unter dem Aspekt, hier hängt einer 6 Stunden lang und schon vorher gemartert und gefoltert und fertig. Da hängt einer 6 Stunden und das, was Jesus hier gesagt hat, er war immer wahrhaftig, ja, sein ganzes Leben, gar keine Frage. Aber was er hier nochmal gesagt hat, unter Schmerzen, unter Qual, er hätte auch können gar nichts mehr sagen. Vielleicht noch am Schluss irgendwie eben, so jetzt, es ist vollbracht. Aber er hat noch ein paar Worte ausgerufen, die uns überliefert sind, die sind uns überliefert. Ich weiß nicht, ob er noch vielleicht andere Worte gebraucht hat. Da waren aber auch 6 Stunden. Für 6 Stunden sind 7 Sätze nicht so viel. Da war auch ganz viel Schweigen, Kämpfen, Ringen. Und stellt euch einfach vor, dieser Jesus in diesem tiefsten Schmerz, den er hat, in diesem kaum aushaltbaren Schmerz, spricht hier nochmal Worte zu euch heute. Und die wollen wir gemeinsam angucken. Und vor allem unter dem einen Aspekt, was offenbaren diese Worte über das Herzen Jesu? Ich empfinde, dass in den Worten am Kreuz sich das Herz Jesu, er hat es immer offenbart, aber er hat auch manchmal in Gleichnisse gesprochen, ja, wo das manchmal ein bisschen verborgen war. Aber hier macht er sein Herz ganz weit auf. Hört genau zu. Die letzten Worte Jesu am Kreuz, ich werde es so machen, sind 7. Ich werde immer die Worte, die werden hier dann eingeblendet, vorlesen. Und dann lasse ich euch zuerst mal so gewisse Zeit Stille. Tobi wird ein bisschen leise spielen, mit diesem Wort kurz alleine. Nehmt einfach mal das Wort, was das so auf dem ersten mit euch macht. Und dann werde ich immer ein bisschen was dazu sagen und dann gehen wir weiter zum zweiten Wort. Die letzten Worte Jesu am Kreuz, wo er sein Herz euch heute Nachmittag offenbaren möchte. Das erste, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was hat Jesus in all den letzten Stunden erlebt? Angefangen von Verrat seines Freundes, von Verleugnung, von Verleumdung, von Spott, von Hohn, von falscher Anklage, von Anspucken, von Geißelung, Auspeitschen, hin und her geschubst zwischen den Machthabern Pilatus und Herodes, Dornenkrone auf den Kopf gesetzt bekommen, durch die Gassen Jerusalems getrieben worden, unter der Last des Kreuzes zusammengebrochen, oben angekommen auf Golgatha, Hände ausgebreitet, aufs Kreuz geworfen, Nägel reingetrieben worden und dann das Kreuz aufgestellt bekommen. Viele gehen davon aus, ob das jetzt genau chronologisch, aber so in der Theologie oder in der Auslegung sind, so dass die Reihenfolge, die ich euch jetzt heute Mittag weitergebe, diese 7 Worte aus allen 4 Evangelien. Und dann ist Jesus aufgerichtet. Und dann geht der Spott gerade so weiter. Ja? Und dann ruft er vom Kreuz. Was sagt es über das Herz Jesu aus? Dann ruft er aus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Bitterkeit, Hass, Rachsucht. Jesus hätte die Möglichkeit gehabt, das heißt mal an einer anderen Stelle, er könnte Legionen schicken, Feuer vom Himmel, dass die ihren Mund halten von Spott. Und er hängt da oben und ruft: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wisst ihr, in dem Moment, wenn man das sich nochmal vorstellt, die Sünde hat eine Macht, absolut. Aber hier konzentriert sich alles, alles Boshafte, also von Spott, Lüge, Hass, Verleumdung, all das, was ich jetzt vorher aufgezählt habe, bis hin zu Mord. Das ist wie, für mich war das so ein Bild, eine Vorbereitung, wie wenn da der Drache, der alte Drache, Teufel, Sünde, die Macht des Bösen, wie so in einer gewaltigen Weise aufsteigt, nochmals sich alles konzentriert. Und da hinein spricht Jesus ein Wort der Liebe und der Vergebung. Die Liebe überwindet diese Konzentration des Bösen. Was hat es mit mir, mit mir zu tun? Geschwister, wir müssen nicht in Verdrängung leben und auch nicht in Selbstanklage. Beides zerstört Leben. Wenn Jesu Herz so weit ist, dass er sogar sagt: Vater, vergib ihnen, die mir das jetzt angetan haben. Ich könnte mir vorstellen, als die Jünger darunter gestanden sind, sie konnten es nicht einordnen, dass jetzt Jesus von der Vergebung redet. In dieser Situation von der Vergebung zu reden. Er hat ja mehrmals von der Vergebung geredet. Man kann, wenn man schön auf dem Feld sitzt, wo Jesus mit den Jüngern auch oft gesessen ist, sie gelehrt hat, hat er ja oft gesagt, aber es gibt ja diesen Vers, wo er sagt: Vergebt einander und besonders vergebt euren Feinden. Aber das in der Situation dann auszusprechen, das ist nochmal eine andere Dimension. Jesus, ich kann dich nur drüber anbeten, über dein Herz, das hier offenbar wird. Nicht von Rachsucht ist das Herz des Erlösers, sondern von Erbarmen. Das zweite Wort. Das ist jetzt schon so weit. Dieses Wort: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wir wissen, Jesus wurde nicht alleine gekreuzigt, links und rechts neben ihm. Sogenannte, das heißt so im Wort Gottes, also Verbrecher, die wahrscheinlich auch Menschenleben auf dem Gewissen haben. Und beide Schächer stehen eigentlich für die zwei Arten von Menschen. Beide können nichts vorweisen. Beide müssen aus der Gnade leben. Beide können nicht sagen: Da, schau auf mich. Aber der eine, der höhnt, stimmt in diesen Spott und Hohn mit ein. Und der andere spürt noch in seinem auch letzten Atemzüge und spürt hier noch: Auch wenn mein Leben verkorkst war, hier ist noch eine Hoffnung. Gibt es vielleicht noch eine Hoffnung? Gibt es doch noch vielleicht ein gutes Ende für mein Leben, obwohl das so schwierig war, obwohl ich so viele falsche Entscheidungen getroffen habe in meinem Leben, obwohl ich auf so viele falsche Prioritäten gesetzt habe, Menschen verletzt habe, wehgetan habe, Chancen ausgelassen habe, die mir geboten worden sind? Gibt es hier doch noch vielleicht eine Hoffnung? Und dann wendet sich dieser eine Schächer, dieser einer Gekreuzigte. Und er kommt mit einem, man hört es, mit einem demütigen Herzen, mit einem einsichtigen Herzen zu Jesus und sagt, bitte denk dran, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Ja, das war das Einzige, was er noch sagen konnte. Er konnte nicht sagen, da guck, ich habe das und das vorzuweisen, du musst doch mit an mich denken, sondern nur einfach denk an mich. Und dann kommt diese Aussage eben von Jesus und jetzt so von, wo, ich weiß nicht, ob ihr das so, das Bild war mir wie von einem Kreuz zum anderen, ein Bogen, fast so wie so ein Regenbogen der Gnade, so rüberfließt. Obwohl in dem ganzen Schmerz, in dem ganzen Brutalität einer Kreuzigung schimmert, nee, nicht nur schimmert, strahlt hell auf diese Gnade, wo eben der Schächer noch erfährt, hier ist noch Annahme möglich. Was offenbart es vom Herzen Jesu? Hey, es ist nie zu spät, solange wir hier leben. Wir können immer zu ihm kommen. Und von ihm geht diese Gnade aus. Diese Gnade aus. Wenn man mal diesen Satz auf dem Herzen, Gott ist nicht nachtragend, aber wahrhaftig. Gott ist nicht nachtragend, aber dort, wo Menschen in ihre Wahrhaftigkeit kommen, wie der Schächer am Kreuz, dann öffnet sich alles nochmal ganz neu. Und er war der Erste, Errettete in dem Sinn. Wow, krass, so weit voller Erbarmen ist das Herzen an den wir glauben, dem wir nachfolgen. Leute, wenn nicht heute, wann dann an dem Tag, muss nun ein neues Feuer in unser Herzen kommen. Jesus, ich danke dir so sehr für dein Herz voller Gnade. Es gibt immer noch mal einen Weg zurück zu dir. Halleluja. Und jetzt der dritte Ausspruch, diesmal aus dem Johannesevangelium. Dort heißt es, Jesus spricht vom Kreuz, schaut herab und sagt, Frau, siehe dein Sohn. Und dann, siehe deine Mutter. Jesus hängt hier, schaut herab und dann sieht er zwei Menschen. Er sieht auch die anderen. Aber er blickt jetzt, hat den Fokus auf zwei Menschen. Auf zwei Menschen, die ihm ganz, ganz, ganz nahe waren. Seine Mutter und Johannes. Jesus war auch eben ganz Mensch, wo Beziehungen auch unterschiedlich waren. Da war nicht alles einheitsgleich Level, sondern zu manchen hatte er eine engere Beziehung. Und hier spricht er jetzt zu Johannes und zu seiner Mutter Maria, die jetzt auch schon seit einiger Zeit hier unterm Kreuz stehen und mitleiden. Und mitleiden, Tränen weinen, nicht hilflos sind. Und in diese Szenerie hinein von der Hilflosigkeit und dem Mitleiden von Johannes und von Maria schaut sie jetzt Jesus an. Mit all dem, das heißt ja, ihm wurde ins Gesicht geschlagen. In Jesaja 53 lesen wir, dass man ihn kaum anschauen konnte. Aber er sieht, da heißt es, er sah, wenn man es dann im Text liest, wenn es mal nachlässt, nochmal die Worte, er sah seine Mutter und Johannes. Er hatte noch einen Blick für die zwei Menschen und noch unterm Kreuz ordnet er Beziehungen und ruft auf, Verantwortung gegenseitig zu übernehmen. In seinem stärksten Schmerz, wir haben es so bei den anderen Worten gesehen, ist Jesus nicht selbstzentriert und um sich drehend, sondern er sieht, wie seine Mutter, man weiß nicht, wie die Umstände sind, Jesus hat ja noch Geschwister, wie da die Beziehungen waren und wie auch immer, aber er ordnet hier Beziehungen und möchte und sagt zu Maria, das ist jetzt dein Sohn und vor allem zu Johannes, das war vor allem für ihn ein Auftrag, sorg für meine Mutter, übernimm Verantwortung. Unterm Kreuz geschieht eine Art von Versöhnung auch von Beziehungen, aber von Neuordnung von Beziehungen. Was würde Jesus heute in dein Leben hineinsprechen, wo er sagen würde, jetzt sieh doch deine Mutter, dein Bruder, dein Gemeindegeschwister. Und er möchte heute neu Beziehungen ordnen. Ich rede immer wieder, ihr seht, das Kreuz hat eine vertikale und eine horizontale. Und wenn wir von der Versöhnung reden, dann hat natürlich Jesus versöhnt uns mit Gott, aber er versöhnt auch uns miteinander und untereinander. Und es wird hier deutlich vom Herzen Jesu, in dem Herz Jesu. Ihm ist es nochmal so wichtig, obwohl er kaum wahrscheinlich mehr atmen konnte, Schmerzen hatte, war es ihm wichtig, diese Beziehungen zu ordnen. Achte auf deine Beziehungen. Jesus, ich bete, dass du der bist, der zu unseren Herzen spricht jetzt auch. Welche Beziehung geordnet gehört? Vielleicht gerade auch in unserer Familie. Wo du sagst, übernimm neu Verantwortung. Ich danke dir, Jesus, dass dir, dass dein Herz dafür schlägt, dass wir in versöhnte, geordnete Beziehungen leben, wo wir füreinander Verantwortung übernehmen. Amen. Der nächste Satz besteht nur aus zwei Worten. Johannes 19,30. Mich dürstet. Diese Aussage hat, so wie ich es verstehe, zwei Ebenen. Das eine ist einfach die absolut menschliche Ebene. Ja? Er hängt hier am Kreuz, hat Blut verloren, es ist Tag, ja? Und er hat einfach Durst. Gott wird Mensch, ganz Mensch. Hier äußert sich nochmal Jesus wirklich als dieser Mensch, dieser wahrhaftige Mensch, der einfach das menschliche Bedürfnis hat und Durst hat. Aber dann hat es noch eine andere Dimension und das offenbart auch etwas von seinem Herzen. Es heißt hier, wenn man es im Zusammenhang liest, er spricht, also Jesus in diesem Johannesvers, er spricht, damit die Schrift erfüllt würde. Mich dürstet. Welche Schriftstelle? Psalm 69, Vers 22 heißt zum Beispiel, in meinem Durst drängten sie mich mit Essig. Er sprach dieses, damit die Schrift erfüllt würde. Was zeigt es etwas vom Herzen Jesu? Vom Herzen Jesu zeigt es, dass er ausspricht, nur diese zwei Mini-Worte, mich dürstet, dass er sagt, ich möchte diesen Heilsplan meines Vaters im Himmel erfüllen. Und er hat gerungen im Garten Gethsemane, wenn es möglich ist, soll dieser Kelch an mir vorübergehen. Und er hat gerungen damit, aber in diesem Zusammenhang, ihm war klar, auf ihm liegt die ganze Verheißung und das ist ein Akt von Gehorsam, sein Herz. Diese Aussage zeigt ein Herz von Gehorsam seinem Vater gegenüber. Dass er in dem lebt und in dem ist. Und ihr müsst mal nachlesen, Psalm 22, das ist der eigentlich Karfreitagspsalm. Da sind ganz viele Verheißungen drin, die sich dann in in Jesus an Karfreitag in seinem Tod erfüllen. Und da heißt es auch, mir klebte die Zunge am Gaumen. Also auch dieser Durst, der da stark zum Ausdruck kommt. Das Herz Jesu ist dieses, ich will den Willen des Vaters erfüllen. Das zeigen diese Worte. Was ist uns wichtig? Den Willen von Menschen zu erfüllen? Hey, das Herz Jesu, dass sich das eint, ist ja wieder dieses, der Heartbeat von Jesus, dass es mehr und mehr mit unserem Herzschlag sich vereint. Und dass unser Herzschlag, das zwei Worte, mich dürstet, heißt eigentlich so viel, Günther, leb auch so, dass das, was Gott erfüllt sehen möchte, dass das durch dich zum Ausdruck kommt. Das hat was mit Gehorsam zu tun. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du der bist, der noch in diesem Moment an die Schrift sich erinnert, der ausgesprochen hat, mich dürstet und völlig im Gehorsam des Vaters gelebt hat. Jesus, da bist du uns ein Vorbild, was es heißt, Nachfolge zu leben. Amen. Markus 15. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich habe das eigentlich nicht ganz richtig ausgesprochen in der Art. Da heißt es, um die 9. Stunde schrie Jesus am Kreuz: Elohi, Elohi, Lama sabachthani, was so viel heißt wie mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wahrscheinlich war es noch heftiger. Und es war ein Schrei der völligen Verzweiflung, das vom Kreuz ausging, ein Schrei, der hinabgehallt hat, so stelle ich es mir wenigstens vor, die Leute, die da unterm Kreuz waren, bisher war das immer so, vielleicht mich dürstet, das ist jetzt dein Sohn, das ist deine Mutter. Ja, das war so eben, und plötzlich dieser, ich weiß nicht, könnt ihr es nachvollziehen oder mitfühlen, dieser Verzweiflungsschrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Schrei aus dem tiefsten Herzen Jesu heraus, nach eben kurz bevor er gestorben ist, nach 6 Stunden Qual. Wisst ihr, das wird so unterschiedlich ausgelegt, auf das möchte ich heute gar nicht den Schwerpunkt legen. Es gibt so Auslegungen, die einfach sagen, es stimmt, weil Jesus in dem Moment die Sünde der ganzen Welt getragen hat, hat der Vater sich von Jesus getrennt, weil er keine Gemeinschaft mit der Sünde haben konnte. Das ist die eine. Die andere Auslegung, wo ich eher mehr tendiere, aber wie gesagt, das kann man so oder so, ist eher dieses, dass Jesus aber zutiefst die Gottverlassenheit für sich gespürt hat und wahrgenommen hat, weil die Last der Schuld und der Sünde auf ihm gelegen ist in diesem Moment. Und einfach das Sein empfinden in dem Moment war. Und was zeigt es vom Herzen Jesu? Und auf das möchte ich eigentlich raus, nicht ob das oder das, sondern was zeigt es vom Herzen Jesu, wenn er da verzweifelt schreit, was ihm das Kostbarste ist? Und was ist ihm das Kostbarste? Hey, wie oft hat er gesagt, ich und der Vater sind eins. Diese Gemeinschaft, diese Innigkeit mit dem Vater, das war für Jesus das Kostbarste. Und das zu verlieren, war für ihn das Schlimmste. Deshalb konnte er auch nicht mehr rufen, Vater, Vater, sondern mein Gott. Er hat sonst immer vom Vater geredet. Das war für ihn das Schlimmste, die Gegenwart Gottes, diese Verbundenheit, diese Gemeinschaft zu verlieren. Was wäre für mich, Günther, das Schlimmste zu verlieren? Mein Job, meine Gesundheit. Jemand Nahestehendes, vielleicht sogar aus der eigenen Familie. Ich mag mir das nicht vorstellen. Ja? Aber wir haben Menschen jetzt auch verloren. Heidi, kürzlich, ja, dein lieben Wolfgang. Was ist das Schlimmste? Und das sind schlimme Dinge. Die relativiere ich überhaupt nicht, geht es mir gar nicht drum. Aber für Jesus, oder wenn ich mir selber vorstellen soll, die Beziehung zu Jesus hätte ich nicht mehr. was wäre denn noch? Und viele Christen sind unterwegs, wenn man sich bekehrt und leben irgendwie ein Leben fernab von Jesus und spüren gar nicht mehr die Kostbarkeit dessen, dass sie nicht mehr in dieser innigen Gemeinschaft leben. Jesu Herz drückt in diesem Moment aus, auf das möchte ich heute Mittag raus, die Gemeinschaft mit dem Vater ist das Kostbarste. Ist es auch in meinem Herzen, macht es was mit mir? Oder brauche ich da eine Buße, eine Bekehrung, nochmal, ja, eine Zweitbekehrung in dem Sinn, sagen, Gott, das stimmt, das ist doch das Kostbarste. Bei dem hat Jesus verzweifelt gerufen. Wir rufen oft verzweifelt, wenn wir zu Recht, wenn dessen nichts richtig läuft oder das schwierig ist. Aber verzweifelt zu rufen, das lesen wir in den Psalmen gerade auch, da rufen Leute verzweifelt, weil sie Gottesferne wahrnehmen. Hey, das ist ein gutes Zeichen, wenn du verzweifelt rufst, wenn du Gottesferne wahrnimmst, weil du dann merkst, dir fehlt etwas. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du in diesem Ausruf dein Herz offenbarst, was dir das Kostbarste ist. Wir sind dir kostbar, ja. Aber die Beziehung zu deinem himmlischen Vater ist das Kostbarste, was es gibt. Mach es wieder neu zu einer Kostbarkeit in meinem und in unserem Herzen. Jetzt das Vorletzte. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Wir haben gerade noch den Verzweiflungsschrei gehört. Habt ihr den noch im Ohr? Und jetzt plötzlich ist wieder was eingekehrt in diesem Gekreuzigten mit all seinem Schmerz. Ist in ihm wieder was eingekehrt von Zuversicht. Wo plötzlich diese Gottverlassenheit sich doch wendet. Gott hat sein Gebet erhört in dem Moment. Wo er wieder neu Vertrauen schöpft. Ja, Vertrauen hat zu seinem Vater und da heißt es jetzt nicht mehr Gott, ich befehle meinen Geist in deine Hände, sondern hier heißt es jetzt Abba, Vater, ich befehle meinen Geist in deinen Händen. Er vertraut sich an. Das Herz Jesu, was zeigt es vom Herzen Jesu? Vater, ich muss mich dir anvertrauen. Wo braucht es, dass wir uns Gott neu anvertrauen? Wo wir meinen, wir müssen die Kontrolle, die Fäden in der Hand halten. Hey, die Fäden, die wir in der Hand halten ohne Jesus, die werden irgendwann mal zerreißen. Das wird nicht halten. Wem vertrauen wir uns an? Wie gut ist es, wenn jemand bei seinem letzten Atemzug sagen kann, Gott, ich befehle mich jetzt dir an. Ich vertraue mich jetzt dir an. Da kann man sich nicht mehr Menschen oder sonst jemand anvertrauen, sondern nur noch dem lebendigen Gott. Was hält uns ab? Was hält unser Herz ab, wirklich uns ganz Gott anzuvertrauen? Mit all unseren Nöten und Herausforderungen, mit unseren, das, was unser Leben ausmacht, Gott uns, dass wir Gott uns anvertrauen. Und jetzt möchte ich schließen mit dem letzten. Und wir haben vorher den Verzweiflungsruf über das Land Judäa gehört, über Jerusalem. Und jetzt kommt ein Ruf. Drei Worte, die die Welt verändern. Komm, lass uns mal miteinander das ausrufen. Es ist vollbracht. Denk nochmal kurz darüber. Es ist vollbracht. Das ist mehr als, oh, endlich ist es vorbei. Auch, endlich ist es vorbei. Ja, keine Frage. Aber es ist ein Ruf in die sichtbare und unsichtbare Welt, ein Ruf der Proklamation. Es ist vollbracht. Meinen Lauf, Paulus sagt mal an anderer Stelle, ich habe meinen Lauf vollendet. Ich habe meine Berufung gelebt. Die Berufung Jesu Christi war von Anfang an, heute in der Familie kurz drüber gesprochen, Lukas 2, Weihnachten. Siehe, verkündige euch große Freude, denn euch ist heute er geboren, der Retter ist geboren. Es war von Anfang an seine Berufung. Und Jesu Herz war es. Und es war nochmal ein Ausruf, es ist vollbracht. Ich habe meine Berufung gelebt. Ich habe es bis zum Ende durchgezogen. Im Garten Gethsemane hat er nochmal gerungen. Aber er hat es bis zum Ende durchgezogen, seine Berufung. Und seine Berufung war, sehr wohl, dass er für unsere Schuld gestorben ist, dass wir frei werden können, wenn wir zu ihm kommen. Das feiern wir jetzt gleich im Abendmahl. Aber für mich ist diese Aussage in 1. Johannes 3, 8 heißt es, denn er ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Das heißt, es ist vollbracht, alles, was lebenzerstörend ist, ist am Kreuz quittiert. Und das ist diese Proklamation und das ist das Herz Jesu. Und da dürfen wir uns mit einklinken. Was zeigt es uns einfach vom Herzen Jesu? Ich habe es gerade gesagt, das Herz Jesu schlägt dafür, dass wir unsere Berufung oder dass er seine Berufung zu Ende bringt. Was ist deine und meine Berufung in unserem Leben? Auf unserem Leben ist eine Berufung, auf jedem Leben. Christus in euch, dass es sichtbar wird auch für diese Welt. Lasst uns nicht liegen bleiben auf dem Marathonlauf, auf dem Geistlichen. Bei uns läuft sicherlich nicht alles perfekt, aber es ist wichtig, dass wir unseren Staffelstab, wenn wir unterwegs sind, Jesus gibt den Staffelstab weiter, hören wir dann am Ostersonntag noch mehr vielleicht auch drüber, dass wenn es uns dann reinwickelt, dann wickelt es uns halt rein und wenn wir unseren Stab verlieren, dann ist der halt weg, kurz. Aber dann ist es wichtig, dass wir wieder aufstehen und gucken, wo ist unser Stab, unsere Berufung und dann nehmen wir die wieder und laufen. Zudem ist auch Gemeinde da, dass wir uns da gegenseitig anfeuern, dass wir ein Zeugnis, ein Licht in dieser Welt sind. Das ist das Herz Jesu. Jonas, komm nach vorne. Wir singen jetzt ein erstes Lied und dann feiern wir Abendmahl. Und dann haben wir noch eine Lobpreiszeit einfach. Diese 7 Worte, ihr lieben Geschwister. Es ist vollbracht. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mich dürstet. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Frau, siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese 7 letzte Worte Jesu am Kreuz offenbaren sein Herz und es soll unser Herz packen. Vater, ich danke dir so sehr für diesen Moment. Komm, lass uns aufstehen.